die Punkte verteilen. So, meine Damen und Herren, wir stehen auf der Seite 108. Da sind wir im letzten, also wir haben im letzten Jahr haben wir unten auf der Seite 107 aufgehört. Und jetzt kommt die Seite 108. Da kommt ein etwas längerer Text, der anfängt gegen die Hinterwäldler. Über den Begriff Hinterwelt haben wir schon geredet, dass das ein, so Heidegger würde sagen, Vulgärverständnis von Plato ist. Wie gesagt, wir haben hier unsere Welt, die aber vordergründig ist und die eigentlich wahre Welt liegt dahinter. Und das nennt Nietzsche die Hinterwelt und dagegen muss man sich wenden, sagt er. Und dazu möchte ich ergänzen einen Text, der unmittelbar darin anschließt, in seinem in dem vollen Tagebuch, ohne die Auswahl, die wir hier haben, da spricht er nämlich an, es ist ein Opfer darin, diese Hinterwelt aufzugeben. Männlichkeit, Ausrufezeichen. Das Irdische genügt uns nicht, folglich das Himmlische, Gedankenstrich, Fehlschluss. Und darüber müssen wir noch reden. Da steckt also zweierlei drin. Ich würde, fangen wir mit dem ersten Punkt an, indem ich Sie bitte nochmal zurückzublättern auf die Seite 105. Oben, der oberste Text dort. Da ist davon die Rede, ich lese es nochmal vor, du hast nicht den Mut, dich zu verlieren und zugrunde zu gehen. Und so wirst du niemals ein Neues. Das, was uns heute Flügel, Farbe, Kleid und Kraft ist, soll morgen nur Asche sein. Und da wollte ich eben nochmal daran erinnern, darüber haben wir ja beim letzten Mal gesprochen, dass wir nicht so bleiben können, wie wir sind, sondern dass wir verwandelt werden müssen. Die Schrift sagt dann verklärt oder so. Also, dass Verwandlung eintritt, ist ein Grundgedanke auch bei Guardini immer gewesen. Er sagt, das Heiden, im Heidentum vollendet der Mensch sich selber. Das ist ja der Grundgedanke dieser Eros und der Wille, man selbst zu werden. Der berühmte Satz dann von Rückert später, in jedem ist ein Bild des, was er werden soll, solange er das nicht wahrt, ist nicht sein Friede voll. Also dieser Gedanke, dass wir da sind und dass wir da sind eigentlich, um uns auszuzeugen und zu verwirklichen. Das ist so der Grundgedanke in der Antike. Und das wird in der biblischen Tradition anders. Hier kann der Mensch sich gar nicht vollenden, sondern er muss diese Vollendung geschenkt kriegen, weil er nämlich gerufen ist über sich hinaus. Die Theologen reden dann von dem Verhältnis von Natürlichkeit und Übernatur. Das heißt, das ist diese merkwürdige Situation im biblischen Menschenbild, vor allen Dingen im christlichen, dass eben mit einem Wort gesagt Gott Mensch wird. Und der Mensch auch in diese Dimension hineingehört. Das heißt, der Mensch wird aus sich herausgerufen und wenn er das verweigert, dann zerstört er sich. Und das ist ein Ärgernis. Warum muss ich so eine tolle Einladung annehmen? Warum soll ich darauf nicht verzichten dürfen? Warum richtet mich das zugrunde? Und das reflektiert ja das Neue Testament selber. Jesus verwendet, wiederholt dieses Gleichnis von der Einladung, dass der König die Leute einlädt zur Hochzeit und die haben dann Ausreden und kommen nicht und werden dafür bestraft. Das ist die Situation. Was ist das für eine Einladung, eine Zwangseinladung? Wo ich also mir eine Entschuldigung ausdenken muss und dann noch beschimpft werde, wenn ich nicht zusage. Warum nennt man das überhaupt Einladung? Das ist aber genau das Ärgernis des biblischen Menschenbildes. Und deswegen sagt so der normale atheistische Humanismus, ich will ein ordentlicher Mensch werden, das mache ich alleine. Wofür brauche ich nochmal diese Einladung, aus mir herauszugehen? Das berühmte Augustinuswort, kehre von außen in dich hinein zurück, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit, aber in dir musst du dann über dich hinausgehen. Denn Gott ist ja nicht mein Innerstes, sondern er ist innerer als mein Innerstes. Die berühmte Formel von Augustinus heißt, Gott ist höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Superior summo et interior intimo. Das ist also diese Zuspitzung. Ich komme innen nicht an meine Mitte, sondern ich komme innen, wenn ich in mich versuche hineinzukommen, an eine innere Grenze. Und ja, geh von außen in dich hinein, in Teipsum, ready, und dann heißt es, denn in interiore homina habitat veritas, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Und dann gehe jetzt mit der Wahrheit über, zur Wahrheit über dich hinaus, aus dich heraus. Nicht? Das ist also ist ein Doppelschritt, der hier nötig ist. Und da sagt eben der normale Heide oder so, der sagt, nein, den ersten Teil okay, ich muss tatsächlich von außen in mich hineingehen, aber ich muss mich vollenden und darin fertig machen, warum soll ich da jetzt nochmal aus mir heraus in was anderes gehen? Man muss sich schon klar machen, die Christen sind da so dran gewöhnt, weil man wird einfach so als Kind schon getauft und es ist alles irgendwie so drin, nicht? Dass jemand, der das von außen anguckt, sagt, warum eigentlich? Warum ist der Mensch ein Wesen, das sich also nicht selber vollenden kann, sondern seine Vollendung geschenkt kriegen muss? Hannah Arendt spricht da unverhohlen von Paradox. Sie sagt, was soll das? Ich habe meine Möglichkeiten und die habe ich zu verwirklichen und zu realisieren. Warum soll das von woanders her kommen? Also genau diese Aufgabe, von der hier auch Nietzsche spricht, nur legt er es ja um und redet nicht von Gott, sondern redet von der Selbstaufgabe in den Übermenschen hinein. Aber der Grundgedanke, den hat er hier aus seiner christlichen Prägung festgehalten, dass er sagt, so wie ich bin, Paulus heißt, das Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Nicht? Das muss also eine Verwandlung geschehen, in der ich hier aus mir herausgehe. Das ist das, was hier hingehört. Sodass also, er sagt dann, der Mensch, das Leben, wir sind wieder auf Seite 108, das Leben ist ein Versuch und ein Denkmal deines Versuchs, nicht? Das heißt, wir experimentieren, um zu versuchen, auf die Weise über uns hinauszukommen. Und dann hält er eben den Künstlern vor, dass die das nicht tun, die verbessern das Leben nicht, sondern die Künstler trösten uns. Das ist ja die Situation, die ästhetische Situation. Denken Sie an die unendliche Melodie bei Wagner, nicht? Dieses sich Aussingen des Lebensschmerzes, das hier geschieht. Das ist also, wo der ganze Drang immer zur Macht, wo der zur Ruhe kommt für gewisse Zeiten. Das ist, wo man deswegen aufatmen kann. Das ist die einzige Form, die es hier als Glück gibt für Schopenhauer von dort her. So nach diesem Chanson, das ich da immer zitiere, Le bonheur n'est pas grand chose, c'est le chagrin qui se repose. Es ist nur der Schmerz, der Pause macht. Und da gehört dann so ein Wort von Nietzsche hinein, dass er sagt, wir haben eben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zugrunde zu gehen. Nicht? Dieser Gedanke, der dort hineingehört. Und das spricht er wieder an, sagt er, die Künstler schaffen das hier nicht. Die sind also, deswegen ist der Schaffende irgendwie so der Büßer des Geistes, aber der hat nicht die Kraft, also was Neues eigentlich zu machen. Deswegen sucht er das ja auf dem Weg. So hat er das mal gedacht damals mit seinem Erstling, aber jetzt sagt er, das muss eben geschehen durch wissenschaftliche Züchtung. Ja.
Warum muss ich über mich hinausgehen? Ich meine, man kann das auch von der Seele argumentieren, von der von unsterblichen Seele ausgehen. Und wenn man das Prinzip der Seele als Entelecheia, ja, als zu einem bestimmten Ende vervollkommnung führend, oder in sich haben, nimmt, dann ist es ganz natürlich, dass wenn die Seele aus dem Leib herausgeht, eben auch der Mensch herausgehen muss, um diesen Weg ordentlich machen zu können, also zu einer, in Anführung, Vollkommenheit, muss das sein, dass ich aus mir herausgehe.
Nicht aus mir, sondern nur aus dem, wenn Sie jetzt, ich bestreite, dass Sie jetzt ganz korrekt gesprochen haben. Also Sie dürfen dann nicht mehr sagen, aus sich, sondern wie Sie auch im Satz vorher noch gesagt haben, aus Ihrem Körper gehen Sie raus. Das gibt's. Das sind große Angebote der Esoterik heute und Religionsformen, die gibt es. Und gegen die steht gerade jetzt die biblische Tradition. die sagt erstens, es hilft nichts, aus dem Körper herauszugehen, das heißt aus dem Körper meinetwegen, aber nicht aus dem Leib, sondern der Mensch ist Leib und Seele, er ist nicht bloß die Seele, also der Plato sagt, die Seele, das ist der Mensch. Die biblische Tradition macht diese Trennung nicht mit von Leib und Seele, sondern sagt, der Mensch ist ein Ganzes und der Thomas, den reißt es hin und her, wenn man seine Texte anguckt. Mal klingt es eher so platonisch, meistens klingt es aristotelisch und dann sagt er ganz deutlich, die Seele bin ich nicht, sondern die Seele ist nur ein Bestandstück, eine Komponente am Menschen. Sodass also die Seele, die aus dem, vom Leib getrennt wird durch den Tod, der Leib zerfällt dann und wird Leichnam, ist die Seele auch nicht glücklich, weil die Seele vom Prinzip her die Seele eines Leibes ist. Die ist dafür da, um einen Leib zu beseelen, sodass die Seele nicht richtig glücklich ist, wenn sie keinen Leib hat. Sodass Thomas an manchen Stellen davon spricht, dass Gott für die Seligen und die Heiligen unter der Vorstellung, dass wir diesen neuen Leib erst bekommen am jüngsten Tage, heute sehen das eine ganze Reihe Theologen anders, dass da zwischendurch Gott so ein Wunder wirken muss, so ähnlich wie bei der Eucharistie, wo noch die äußere Sichtbarkeit von Brot und Wein da ist, aber in Wirklichkeit ist es eben Jesus Christus mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele. So müsse das dann irgendwie sein mit der Seele zwischendurch. Dante hat diese geniale Idee gehabt, dass er sagt, die Seligen da im Himmel, die Dante, der da besucht, die machen sich aus dem Licht und der Luft schon mal ein Quasi-Leib. Und deswegen sagen die auch nicht, wenn sie mit ihm reden, ich bin der heilige Petrus, sondern sagt immer, ich bin die Flamme des Petrus oder das Licht des Petrus oder so, weil sie eben noch nicht komplett sind. Wie jetzt genau dieses Verhältnis ist zu diesem Teil, zum Ganzen, das ist ein Problem für sich. Da kann man auch einen neuen Artikel lesen, im neuesten Heft von Theologie und Philosophie, da unserer Zeitschrift hier, dieser beiden Hochschulen, also hier der und der bei uns in St. Georgen, wo jemand da so einen Aufsatz probiert und sagt, ganz kriegt es der Aristoteles auch nicht hin und deswegen der Thomas auch nicht. Denn wie geht das? Also ohne, dass da überhaupt was geht, das war ja die Idee vor allen Dingen von evangelischen Theologen im letzten Jahrhundert, die sogenannte Ganztod-Theorie. Die sagen, mit dem Tod hört man ganz auf und man bleibt nur im Gedächtnis Gottes und Gott schafft uns dann neu. Und daraufhin haben wir immer gesagt, nein, ich gönne ja Splett 2 alles, aber mir liegt an Splett 1, nicht? Wo ist der? Gott meinetwegen nochmal eine Nummer schafft, soll er machen, nicht? Aber wo bleib ich? Nicht? Und deswegen geht das mit der Ganztod-Geschichte nicht. Sondern irgendwas muss also garantieren, die Identität über diese Zerstörung des Todes hinaus. Wir können es nur nicht richtig denken. Also wir stellen fest, der Plato ist so beeindruckt von dem Tod seines Lehrers Sokrates, dass er sagt, der Tod kann den nicht wirklich getroffen haben, sondern das heißt nur die Trennung. Der eigentliche Sokrates ist da einfach raus. Das ist sicher zu wenig und diesen protestantischen Kollegen kommt so die katholische Sicht zu griechisch vor. Nicht? Die haben gesagt, da wird der Tod nicht ernst genommen. Umgekehrt, wenn man das so radikal macht, wie die das machen, sagen mit ganz Tod, dann ist das überhaupt nicht mehr zu unterscheiden von eben dem Erlöschen der Lebewesen sonst, so wie es im Kohelet heißt, der Lebenshauch von Mensch wie Tier geht einfach zur Erde und aus ist es. Nicht? Dass es da nichts mehr gibt.
Ist es kongruent, ne? Wenn man den Phaidon liest, dann sagt ja Sokrates, es ist besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun, weil die Seele sonst.
So, und das stimmt ja auch. Da ist kein Problem, da stimmen wir zu. Die Frage ist nur, nochmal wiederholt, ist die Seele der Mensch oder ist der Mensch jemand, der Leib und Seele hat? Und biblisch muss ich den zweiten Gedanken festhalten und das ist dann im Griechischen beim Aristoteles. Wobei eben der Aristoteles das Problem hatte. Deswegen hat man ja auch den Aristoteles zuerst mal überhaupt nicht akzeptieren können. Das war ja, da haben wir schon öfter von gesprochen, was für ein Wahnsinnsschock das war für die Juden, die Christen und die Muslime. Die Wiederentdeckung des Aristoteles waren zwei Punkte. Der eine Punkt war die Ungeschaffenheit der Welt, weil die Welt schon immer war. Gott schafft dort nicht, sondern er ordnet nur. Der zweite Punkt war die Unsterblichkeit der Einzelseele. Oder Aristoteles sagt, der Geist kommt, Tyratten heißt das berühmte Wort, also wie durch die Tür, von der Tür her, kommt er in uns hinein und geht beim Tod wieder aus uns hinaus in diese eine große Geistigkeit. Ein Teil der Leute stellt sich das als Feuer vor. Jedenfalls keine individuelle Seele. Deswegen war zuerst der Aristoteles verboten. Und dann kommt Albertus Magnus, Albert der Große und seine Schülerkreis, der bekannteste davon ist dann Thomas von Aquin, die sagen, wir versuchen, da gehören auch noch andere hinzu, der Flasch hat es vor allen Dingen mit dem Friedberg, der dahin gehört und so, dass da jetzt wichtig wird, wir nehmen auch diesen Heiden und versuchen, den zu taufen und das irgendwie aufzunehmen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. So wie ich eben jetzt auch nach den Christen, die wir behandelt haben in der Vorlesung, jetzt nehmen wir mal eben keine Christin, sondern nehmen wir mal eine Heidin, um da auch mal zu gucken, wo das hingehört. Da haben wir gesagt, nein, wir gucken mal, ob wir nicht den Aristoteles also auch nehmen können. Die Frage ist eben, wie weit gelingt das? Wie kann ich das umdenken und drehen? Also nochmal, bin ich meine Seele? So wird Descartes wieder sagen. Und sitze in einem Körper, da kann man dann noch nicht von Leib reden eigentlich. Oder bin ich ein Leibwesen und Leib heißt immer beseelter Körper. Und dann ist der Mensch ohne die Seele nicht wirklich er selbst. Okay?
Aber wenn man jetzt keinen Dualismus aus Leib und Seele macht, dann kann man doch sagen, es ist eben, wenn die Seele weiterlebt sozusagen, das ist also eine andere Stofflichkeit dann einfach, weil schon im Leben sagen wir, wenn wir von Seele sprechen, dann sprechen wir ja in einer bestimmten Weise von einem anderen Leib als jetzt der feste. Also das kann man überall verfolgen, in der Literatur, in der Religion. Und also da würde ich dann, das wäre ja ein Mittenweg.
So, also, das, deswegen wird es auch angeboten. Jetzt muss man nur gucken, wie das gelingt. Das ist ganz zugestimmt. Leib heißt eben beseelter Körper und Seele heißt eben nach der aristotelischen Definition die erste Wirklichkeit eines organischen Körpers.
Wie kommt die mir, nämlich, wenn Sie sagen, von dem Ganztod, ja. Da stand ja bei Guardini, ich weiß es nicht, wo der stand, aber der sagt, der ganze Auferstehung, also alles bleibt erhalten. Und das war für mich deshalb nie ein Problem, weil natürlich in der Seele alles enthalten ist. Aber es ist natürlich primitiv, wäre es nur in der grobstofflichen Körperlichkeit, dass aber wenn die Seele ein Leben hat, dann hat auch der Leib ein Leben, weil es lässt sich ja da gar nicht trennen.
Trennen nicht, aber unterscheiden. Also so wie Sie es jetzt an sich, Ihrem ersten Wortlaut stimme ich zu, dass Leib und Seele also da im Zusammengehören und sind, aber wenn Sie jetzt die weitere Folgerung ziehen, eigentlich ist dann die Seele schon auf geistige Weise auch der Leib mit, dann haben Sie die Bezogenheit der Seele weggelassen. Die ist für Aristoteles ganz wichtig und auch für Thomas. Also es gehört, mit einem Wort, es gehört zur Seele dazu, dass sie die Entelechie eines Leibes ist. Und deswegen ist die nicht glücklich, wenn sie eben keinen Körper hat. Natürlich hat sie die ganze Aktivität, aber sie hat die Aktivität nicht für sich, sondern als die Aktivität des Körpers.
Aber schauen Sie, in einer Aufführung wartet man doch oft 2-3 Stunden, bis so etwas wie Seele erscheint. Und in dem Moment, wo die Seele erscheint, ein seltener Moment, viel mehr.
Ja, ist so, ja.
Dann ist ja auch der Mensch als Leiblichkeit vollständiger, als er ja nie vorher gesehen wurde.
So ist es. Und völlig zugestimmt. Für den Satz stimme ich noch zu bis dorthin. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu Ihrem Satz mit, die Seele erscheint. Wenn Sie erscheinen sagen, müssen Sie einen Unterschied machen zwischen Medium der Erscheinung und Erscheinendem. Nicht trennen, aber Sie müssen einen Unterschied machen. Sonst können Sie gar nicht von Erscheinung reden. Erscheinung hat genau diese Spannung, Fichte nennt das das Bild. Er sagt das durch, aber ich brauche zu dem Durch des Bildes, brauche ich, ja, Bild ist nicht der Erscheinende. Trinitarisch gesprochen, der Sohn ist nicht der Vater. Deswegen liegt Jesus so dran, dass er zwar sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, aber er sagt ganz deutlich, was nennst du mich gut, nur einer ist gut und richte dich auf den Vater. Nochmal, der Sohn ist nicht der Vater, er ist die Erscheinung des Vaters.
Aber das ist, meine ich, er durch und über den Leib hinaus erscheint es ja.
So ist es, ja. Und jetzt gehen wir wieder zurück, wenn also jetzt die Seele diesen Leib nicht hat zum Erscheinen, ist sie nicht ganz glücklich. Und das schreibt der Thomas, sagt, die Seele wartet darauf, dass wir unseren Leib wieder kriegen, erst dann ist sie voll glücklich.
Manchmal muss man sich mit den zähen Leib eben
zufrieden. Zäh ist eben eher, zäh würde ich eben eher den Körper nennen. Also Körperlichkeit ist genau diese Dimension der Ausgedehntheit, des Gewichtes und alles das, was da hineingehört, das ist Körper. Und Leib definiere ich als die Weise, wie sich jemand dem anderen zeigt oder erscheint. Mein Beispiel war immer, vielleicht nicht glücklich, kein Beispiel, man muss alle Beispiele ja immer mit Wohlwollen behandeln, wenn ich mit jemandem telefoniere, mit einem Freund da in San Francisco oder so, dann habe ich dessen Stimme im Telefon, die da inzwischen in elektrische Dinge umgesetzt wurde und was weiß ich, da oben über einen Satelliten oder über Kabel da unten durch. Das ist nicht sein Körper, aber es ist sein Leib. So wie ich sage, dass wenn ich den Plato aus dem Regal ziehe, da mein Buch da, das ist der Leib Plato, das ist nicht sein Körper. Aber es ist sein Dasein für mich. Und das nenne ich Leib.
Ja, aber vielleicht ist ja gerade dieses Beispiel, wer seine Seele nicht verliert, der kann sie nicht gewinnen. Es geht ja dann nicht primär eben um den Leib.
Das ist völlig, darüber sind wir uns einig, es geht nicht primär um den Leib, es geht primär um die Person. An der Stelle würde ich übrigens auch nicht Seele sagen, obwohl das da steht, sondern da müsste man Leben eigentlich sagen. Das ist ja das Problem, dass Seele manchmal als Wort für Leben einfach steht und an anderen Stellen steht es für dieses Lebensprinzip. Nicht? Das erschwert nochmal die Sache, dass wir mit der Sprache so gucken müssen, sodass je nachdem, welche Bibelübersetzung Sie nehmen, steht da nicht Seele, sondern steht da Leben. Nicht? Wer sein Leben für mich verliert, wird es gewinnen oder so, weil hier das Prinzip und das, was es prinzipiert, nämlich das Leben, so in eins setzt.
Ja, aber was kann der Mensch mehr als sein Leben gewinnen?
Kann er?
Sonst wäre er irgendetwas.
Das ist richtig. Jetzt waren wir ja bei dem Punkt, wo wir jetzt hier standen, war, ist mein Leben hier mein Leben oder ist eigentlich mein Leben die Teilnahme am innertrinitarischen Leben Gottes? Und da sagen genug Leute, was soll ich mit dem Zinnober? Mir reicht's, Mensch zu sein. Das ist also der Punkt, um den es hier geht und den ich deutlich machen will, dass das tatsächlich eine Zumutung ist mit dem christlichen Angebot. Und deswegen ja dieses berühmte Bild, was ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe, vom Kierkegaard, wo er sagt, es ist eben der Tagelöhner, der vom Kaiser einen Brief kriegt, seine Tochter will ihn heiraten. Und er sagt, was mache ich mit einer Prinzessin, so ein Blödsinn? Ich will die Grete von nebenan und eine Kuh und eine Ziege. Aber keine will ich auf den Königsthron. Was soll ich da? Und das ist das Problem, dass also die Leute gar nicht wollen, was ihnen da angeboten wird. Deswegen habe ich ja darauf hingewiesen, dass in der römischen Liturgie immer wieder die Tagesgebete, die Oration heißt, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest. Weil das die normalen Menschen gar nicht wollen. Deswegen ist Esoterik und all das uns viel näher. Und dass man dann den schweren Leib los wird und immer mehr vergeistigter, das sehe ich schon bei der Art der Kunst der Anthroposophie. Diese Bonbonfarben und keine gerade Linie, sondern es ist alles immer so weich oder so. Ja, also genau diese Formen, in denen das dort entwickelt wird, da streite ich mich immer mit meinen Freunden, die da sind, so wie der Louis da mit seinen Anthroposophenfreunden sich sein Leben lang gestritten hat. Nicht? Das teile ich nicht, diese Sicht. Aber die liegt sehr nah. Aber das ist nicht das, was also orthodoxes Christentum ist, um mal so zu sagen. Man muss ja vielleicht nicht orthodox sein, viele Leute sagen, ich bin lieber nur orthopraktisch. Ne? Aber Christentum ist erstmal tatsächlich eine dogmatische Religion, eine Credo-Religion. Es wird was geglaubt. Und geglaubt wird, dass Jesus Christus Gott ist. Und dass wir da mit hineingerufen sind. Deswegen wundere ich mich überhaupt nicht, dass viele Leute das nicht wollen, weil es wirklich näher liegt. und dass das bis in theologische Kollegen hineinreicht. Der König sagt, was soll ich mit Gottheit? Mensch.
Aber der Nietzsche ruft ja indirekt zu so einer Erfahrung auf.
Eben, deswegen reden wir jetzt, wovon wir hier reden. Dass der das hier eben drin hat, tatsächlich erstaunlicherweise. Der einerseits sagt, nein, Platonismus geht nicht, aber dass wir über uns hinauswachsen müssen, nur meint er, das müssten wir selber per Züchtung machen. Während ich sage, nein, die Zumutung geht noch einen Schritt weiter, das können wir nur geschenkt kriegen. Und das ist mit dem Wort Gnade gemeint. Gnade heißt ja nicht, dass das wenige kriegen, sondern dass man es nur kriegt. Aber bitte. Selbstverständlich.
Sonst
ja. Ah ja.
Ja.
Vielen Dank. Nee, Sie haben völlig recht. Man kann, deswegen reden wir ja miteinander. Nicht? Man kann in einem Satz nicht Wahrheit sagen, wie der Hegel sagt. Wir müssen uns dafür bereiten und wir müssen was tun für das Geschenk. Also das Geschenk wird immer, dass Gott schenkt, dafür muss ich nichts tun, weil Gottes Liebe unbedingte Liebe ist. Meine Formel da mit dem Kollegen Kliesch heißt immer, vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Das kommt am deutlichsten raus bei diesem Gleichnis eben von dem Schalksknecht, wie Luther das übersetzt, von diesem hohen Beamten, der Millionen schuldet und das nicht zahlen kann. Und der König sagt, okay, gut, lassen wir es. Und als der aber hinterher einen anderen wegen 100 Euro einsperrt, dann sagt er, ich widerrufe. Und das ist also der Bild, ich kriege also immer erstmal ein Angebot, ohne Bedingung, aber es bleibt bei mir nur unter Bedingungen. So wie es dann nochmal in den Aussendungsregeln heißt, wenn ihr in ein Haus kommt, sagt Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, das ist ein Hebraismus, nicht auf Deutsch, wenn ein friedlicher Mensch wohnt, dann wird der Friede dort bleiben, sonst kommt er zu euch zurück.
Der muss ziehen.
Nicht? Also es gibt immer das Angebot umsonst, ohne Bedingung, aber damit wir es annehmen können, dass es bei uns bleiben kann, müssen wir was tun. Also Gnade heißt nicht, das nannte Bonhoeffer billige Gnade, dass man überhaupt nichts zu tun hat, da hat er immer dagegen geredet. Er sagt, das ist eine Gefahr im Christentum und noch dazu im reformatorischen Christentum, weil dort gesagt wird, wir brauchen die Werke nicht oder so. Er sagt, das ist also die Gefahr, dass man hier denkt, wir hätten die billige Gnade, so heißt das bei ihm.
Sondern eine unglaubliche Radikalität.
So ist es, so ist es.
Dann so ein Preis.
Ja, das muss man eben schon, ja, ja, Gegensatz, würde ich sagen.
Ja.
Nee? Aber nee, ist ganz scharf, ist wirklich ganz scharf und das muss man auch in aller Schärfe so festhalten, aber da muss man eben genauso antworten, wie ich jetzt eben geantwortet habe, dass man sagt, eben nicht Widerspruch, sondern Gegensatz. Aber der Gegensatz sitzt drin. Und deswegen ist immerfort die Rede davon, dass das ein Geist ist, dem widersprochen wird und dass, hier, dass er das Schwert bringt und all die Texte gehören dort hinein. Das haben wir uns nur so daran gewöhnt, weil wir so lange Jahrhunderte jetzt in so einer äußerlich christlichen Gesellschaft gelebt haben. Jetzt wird es ja anders im Moment. Nicht? Das merken wir ja im Ganzen, wie das jetzt anders wird. Aber das war einfach weit verbreitet so, sodass die Leute sich nichts dabei gedacht haben an einem Kreuz, dass da jemand angenagelt darum hängt oder so. Das hat man einfach von Kindesbeinen schon mitgekriegt und hat sich da nicht allzu viel dabei gedacht oder so. Jetzt empören sich die Leute. Und sagen, das wollen wir nicht oder so. Nicht? Also, sodass wir da in eine neue Situation kommen, dass wieder ein Bewusstsein dafür da ist. Und da haben wir eben einen Punkt, den wir jetzt hier beim Nietzsche haben. Ich muss tatsächlich, wie hat es da geheißen auf der Seite 105, ich muss also mich verlieren, ich muss zugrunde gehen, hat er dort gesagt, nicht? Damit das weitergeht. Und das ist dasselbe, was Jesus eben sagt, wir müssen unser Leben oder unsere Seele verlieren, damit wir sie gewinnen, näherhin theologisch-dogmatisch geredet. Die Natur muss hier in die Übernatur hineingehen, wo man dann sagt, das kann doch nicht sein, es muss doch auch eine natürliche Vollendung des Menschen geben. Und das war ein Thema in der Neuscholastik. Darum hat es den letzten größeren Kirchenstreit gegeben, nämlich um das Buch Surnaturel von Père de Lubac, wo er das versucht hat zu zeigen, da herrschte nämlich in der Neuscholastik das sogenannte Zwei-Stock-Denken, wie man das nennt. Das heißt, es gibt also eine natürliche Vollendung, weil der Mensch ja ein natürliches Wesen ist und natürliches Wesen muss eine natürliche Vollendung finden. Da hat man dann zum Beispiel den Limbus Puerorum eingeführt, also die ungetauften Kinder, die weder in der Hölle noch im Himmel sind, sondern die eben da natürlich irgendwie so leben und Ringelreihen tanzen oder irgendwas. Nicht? Und gegen diese Vorstellung, dass man sagt, die Gnade bleibt nur Gnade, wenn es auch eine natürliche Vollendung gibt, hat der Lübeck gesagt, nein, wir müssen das wieder schärfer nehmen, wie das tatsächlich beim Thomas noch war, dass es eine Erwartung nach der Gottesschau gibt, nach der übernatürlichen Gottesschau. Und da hat man gedacht, aus diesem scholastischen Denken heraus, dann wäre ja die Gnade keine Gnade mehr, denn wenn ich diese natürliche Vollendung nur in der Übernatur finde, wäre Gott ja irgendwie verpflichtet, die mir zu geben. Und dann ist es keine Gnade mehr. Und deswegen wurde dieses Buch erstmal verboten und er durfte nicht mehr lehren. Und dann gab es also eine längere Auseinandersetzung. Er hat darauf geantwortet, indem er ein Buch geschrieben hat über die Kirche und die Schätze und das Glück der Kirche. Er hat also nicht geantwortet damit, so mit Protesten oder wir sind die Kirche oder so ähnlich oder was so die Leute heute da alles machen, sondern hat sich hingesetzt, hat eine Meditation geschrieben über die Kirche. Meditation für l'Église. Und dann hat er das nochmal also durchgearbeitet und die Leute haben angefangen zu denken und es ist eine Menge passiert oder so. Und dann ist diese Neuausgabe, die gibt es ja auch auf Deutsch, die Sachen von Balthasar übersetzt, das ist dann eben anerkannt. Und ich finde, man kann sich da so helfen, dass das ja schon für uns im Zwischenmenschlichen gilt. Schon im Zwischenmenschlichen gilt, es ist uns lebensnotwendig, die freie Zuwendung eines anderen Menschen. Frisch hat das in einem berühmten Text, Neujahr 47 war das, in seinem Tagebuch geschrieben, über den Engel der Sympathie. Er sagt, keiner von uns kann leben ohne den Engel der Sympathie. Wenn wir nicht irgendwem sympathisch sind, dann ersticken wir. Aber ich habe kein Recht drauf, jemandem sympathisch zu sein. Wenn die Leute gedacht haben, wenn es doch mein Lebensbedürfnis ist, muss ich doch ein Recht drauf haben. Nein! Damals hat ein Theologe ein Buch geschrieben, das Recht auf Glück. Dann ist es aber wirklich weg. Denn glücklich bin ich nicht, wenn ich mein Recht kriege. Ich bin unglücklich, wenn ich mein Recht nicht kriege. Aber wenn ich mein Recht kriege, bin ich nicht glücklich, sondern im besten Fall ingrimmig zufrieden. Glücklich bin ich erst, wenn ich mehr kriege als mein Recht. Ich habe das den Studenten immer erklärt, so an dem Beispiel, wenn man sich vorstellt, wir sind darauf angewiesen, auf sagen wir mal, 20 Streicheleinheiten am Tag, sonst vertrocknen wir. Der Peter Handke hat gesagt, das Wort Streicheleinheit ist ein Wort aus dem täglichen Kalten Krieg oder so. Also, und jetzt kommt eine menschenfreundliche Regierung, so eine linke Regierung und sagt, gut, da machen wir ein Gesetz. Jeder muss also da Streicheleinheiten verteilen, damit jeder seine 20 Streicheleinheiten kriegt. Stützt auch wieder die Bürokratie, nicht wie immer die linken Geschichten, haben wir also wieder Arbeitsplätze gewonnen und so. Also, alles so zusammen. Jetzt stellt sich aber heraus, wenn ich 20 verordnete Streicheleinheiten kriege, vertrockne ich genauso. Ich muss wenigstens eine frei kriegen. Wenn ich aber an die Leute schon 20 verordnet habe, dann sagen die Leute am Abend, jetzt lass mich ja mit der Streichelei in Ruhe, ich habe die Nase voll. Und das führt dann zu dem Absinken der sozialen Temperaturen in Schweden oder sonst wo. Ich kann es nicht verordnen. Hier gilt schon zwischen Menschen, mir ist lebensnotwendig, etwas, was ich nur frei bekommen kann. Und das nennen die Theologen, als sie das Wort noch benutzten, Gnade. Wir sind auf die Gnade anderer Menschen angewiesen. Und jetzt gilt dasselbe für diese biblische Struktur. Also das ist also klar geworden, dass der Lübeck recht hatte, wenn er sagt, ich darf nicht zwei Stockwerke einführen, es gibt eine natürliche Vollendung und dann nochmal eine übernatürliche, sonst gibt es ja keine natürliche Vollendung. Wenn dieses Wort uns zugesagt wird, wenn es so ist, dass Schöpfung geschieht, damit Inkarnation sein kann und dass wir geboren werden, um hinterher in Gottes Leben aufgenommen zu werden, dann steckt das so in uns drin, Rana nannte das dann das übernatürliche Existenzial, dass wir unglücklich werden und uns zerstören, wenn wir dieses aus uns herausgegangen und über uns hinausgerufen sein verweigern, weil es eben nicht einfach ein zusätzlicher Wunsch ist, sondern von vornherein also schon besteht. Ich darf es nicht Natur nennen, weil es eben nicht Natur ist, wo einfach so die Rechtsverhältnisse laufen, sondern es ist eine andere Struktur. Und das hat die Neuscholastik nicht gesehen. Die hat das getrennt und deswegen gab es dann nochmal diesen großen Ärger. Also wir sind uns einig, man muss was tun, völlig klar, hinterher und vorher und sich bereiten. Es wird einem geschenkt, aber man muss eben was mittun und es geht eben nicht, kann man sich darüber beschweren, aber es ist so, dass genau wie wir nicht gefragt wurden, als wir, ob wir geboren werden wollten, dass es entweder diese Vollendung gibt oder man zerstört sich nach christlichem Glauben, den muss ja niemand teilen. Nur um zu sagen, was da gemeint ist dabei, was oft die Christen selber nicht wissen, weil das nicht vermittelt wird von den Theologen und im Religionsunterricht dann schon gar nicht, weil das auch die Religionslehrer nicht gelernt haben. Nicht, dass das wirklich hineingehört, aber das sage ich einfach so, eben, ich kann keine theologische Autorität für mich erheben, ich bin nur ein Philosoph, nicht? Aber ich sage Ihnen, ich kann nur hoffen, dass Sie es mir trotzdem glauben, es ist so, dass das also die Position ist, die eigentlich also gemeint ist.
Bitte. Es gibt noch eine Stelle bei Nietzsche, wo er sich gegen die Dogmatisierung wehrt. Und zwar ist das in dem Chor der Tragödie aus dem Geist der Musik, Kapitel 11, da sagt er, dass der Fehler der Religion sei, dass sie Dogmen daraus machen. Ja. Und dass sie nicht bei den Mythen bleiben.
Ja.
Die Mythen könnten sich weiterentwickeln und könnten weiter bestehen, je nach Ausprägung.
Ja.
Aber Dogmen wären eben eine, sagt man, Einbahnstraße. Sagt er nicht, das ist meine Ausprägung.
Ja, ja.
Und das sagt er auch noch an anderer Stelle.
Richtig. Und das sagt natürlich nicht er, das ist auch weit verbreitet. Also dogmatisch ist längst ein Schimpfwort geworden. Auch in der Exegese natürlich, der berühmte Aufsatz von dem Trölsch über historische und dogmatische Zugang zur Bibel. Das ist ein ganz berühmter, also wichtiger, wirkungsmächtiger Aufsatz gewesen. Historische und dogmatische Zugänge zur Bibel von dem Heidelberger Trölsch. Die Frage ist, ob nicht schon der Titel falsch ist. Weil der Gegenteil zu dogmatisch ist nicht historisch, sondern undogmatisch. Und der Gegenteil zu historisch ist nicht dogmatisch, sondern unhistorisch. Jetzt gucken wir mal, was mit Dogma gemeint ist. Ich habe also zwei Antworten zu geben. Die erste Antwort an Nietzsche ist, es ist ein Missverständnis zu meinen, Dogmen könnten nicht weiterentwickelt werden. Darum gibt es den Ausdruck Dogmenentwicklung. Dogmen können weiterentwickelt werden. Selbstverständlich. Deswegen sind ja manche Dogmen, das letzte Dogma, was verkündet worden ist, ist von 1950 gewesen. Nämlich die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Also Dogmen können weiterentwickelt werden wie Mythen. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort in Klammern, denn die eigentlich zweite kommt gleich noch. Erstmal, man könnte sagen 1b, ist mit Lewis gesagt, Sie erinnern sich noch, wir haben das in der Vorlesung, in der mit da war, haben wir das ja besprochen, dass er sagt, Mythen können wahr werden. Denn wo kommen die Mythen her? Können die Mythen nicht eben Ausdruck einer Sehnsucht und Erwartung sein, die deswegen da ist, weil das tatsächlich aussteht? So meint er das zum Beispiel für die Inkarnation, deswegen gibt es das in allen möglichen Religionen, dass das auftaucht. Hochzeit, als Hochzeit ist immer Hochzeit von Himmel und Erde. Normalerweise immer von dem männlichen Himmel und der weiblichen Erde. Nur in Ägypten ist es andersrum. Da ist also die Göttin, die Göttin ist die göttliche und die Erde, das ist ein Mann, ein Mensch. Aber sonst ist es ähnlich, wie wir Deutschen uns unterscheiden von allen anderen Leuten, dass wir sagen, die Sonne und der Mond. Nicht? So ein Zeug macht sonst kein vernünftiger Mensch, nur die Deutschen. Nicht? Ja, eben, klar. Nur wir haben das merkwürdigerweise umgedreht. Nicht? Also das gibt es schon. Also nochmal, jede Hochzeit ist eine Hochzeit von Himmel und Erde. Und ich glaube das einfach den Leuten, die das schreiben, dass sie sagen, auch in polygamen Kulturen, sei es, dass es viel Weiberei oder viel Männerei ist, da ist es doch nochmal so, dass der volle Hochzeitsritus immer nur einmal vollzogen wird. Und dass man sagen kann, hier ist eben schon so eine Erwartung nach der Hochzeit von Himmel und Erde gegeben, wo dann für mich eben der Scotus passt, der eben sagt, nicht wie Thomas sagt, die Inkarnation ist die Reparatur für den Sündenfall, sondern die Schöpfung passiert, damit Inkarnation sein kann. Das ist das eigentliche Ziel. Deswegen findet überhaupt Schöpfung statt, damit es Inkarnation geben kann. Und so gibt es genau die Vorstellungen von Jungfrauengeburten in allen möglichen Mythen. Und dann sagt eben jemand, der da jetzt dran glaubt als Christ, der sagt dann, ja, das steckt da schon drin, weil das auch eine namenlose Sehnsucht der Leute ist. Und sie wird, wie alle möglichen Märchen und Mythen, in Jesus wahr. Das war Antwort 1b. Jetzt kommt Antwort 2. Tatsächlich ist das Christentum eine Credo-Religion, sage ich erstmal. Im Unterschied zum Judentum und zum Islam, weil man Christ ist, wenn man sagt, Jesus Christus ist der Herr. Hier kommt tatsächlich ein Satz hinein, das haben sie im Judentum nicht. Im Judentum wird gesagt, es gibt Gott und dann sind seine Gebote da. Dasselbe haben sie im Islam, da ist Gott und dann gibt es also Gebote von ihm. Aber es wird nicht in dem Sinn geglaubt. Deswegen, ich habe ja gestern bei Hannah Arendt zitiert, wie sie da in der Pubertät zu ihrem Religionslehrer sagt, er glaubt das alles nicht. Und der sagt, wer fragt dich, was du glaubst, du sollst dich an das Gesetz halten. Das steht an. Du sollst tun, was dahin gehört. Nach Glauben habe ich dich gar nicht gefragt. Aber die Christen, Christ ist man nicht dadurch, dass man anständig ist und die Gebote hält, dadurch ist man ein anständiger Christ. Christ ist man dadurch, dass man sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr ist in der griechischen Bibel eben die Wiedergabe des unaussprechlichen Namens, den Mose damals gehört hat und den schon zu Zeiten Jesu nur noch der hohe Priester ausgesprochen hat, einmal im Jahr. Und wo sie dann schon in den Papieren von Qumran sehen, dass dort dieser Name mit anderen Buchstaben geschrieben ist, mit älteren Buchstaben geschrieben ist, als sonst die anderen Buchstaben, weil der damals schon nicht mehr ausgesprochen wurde. Da, wo wir Yahweh sagen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Das ist so übernommen von den Samaritern und vom 13. Jahrhundert, was die Leute halt in Broms gesprochen haben damals. Und das so, ne? Aber das wissen wir nicht. Und das ist gesagt, also Jesus Christus ist der Herr. So übersetzt auch Luther dieses Wort ja in seiner Bibel, wo das vorkommt. Ne? Die Juden selber, die lesen im Gottesdienst, lesen sie Adonai an der Stelle, das heißt auf Deutsch meine Herren, ganz wörtlich übersetzt. Wenn das Wort vorkommt, dann wird das nicht gelesen, sondern es wird gesagt Adonai. Daher kommt dann zu diesen Buchstaben die anderen Vokale dazu und deswegen gibt es von dort den Ausdruck Jehova, den gibt es eigentlich nicht, sondern Jehova oder Jahova sind die Buchstaben von dem Tetragramm, von den vier Buchstaben, mit den Vokalen von Adonai. So ist das also gemischt. Und im Alltag sagen sie der Name, Shem, oder sie sagen der Heilige, Kadosh. Oder so. Also wenden einfach einen anderen Ausdruck dafür, weil das Wort nicht ausgesprochen wird. Und das, wie gesagt, ist in der griechischen Bibel, also Kyrios. Und Paulus schreibt zweimal in den Briefen Christus, einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und dann sagt er dazu, und das kann man nur sagen im Heiligen Geist. Also auch da wieder ist niemandem vorzuhalten, dass der das nicht sieht und nicht sagt. Man muss nur klar machen, was wirklich christlich ist. Also Lessing schreibt schon wiederholt in seinen Texten, dass Jesus ein von Gott begnadeter Lehrer ist. Und das ist für viele Leute üblich, das zu sagen. Jesus ist ein großer Lehrer. Und da hatte ich ja Louis zitiert, der sagt, das passt überhaupt nicht hin. Du kannst machen mit ihm, was du willst. Du kannst ihn Dämon nennen, du kannst ihn also umbringen oder sonst was tun, aber du kannst nicht sagen, er ist ein Lehrer. Jemand, der zu einem anderen, der die Leute wegruft aus ihrer Arbeit in seine Nachfolge, der Sünden vergibt, der so auftritt, wie er auftritt, der sagt zu seinen Leuten, gründet euch auf mich wie die Rebe auf dem Weinstock. Der ist entweder krank oder dämonisch oder göttlich. Kann man auch bei Guardini so lesen. Das ist kein Lehrer, der sowas sagt. Was ist das für ein Lehrer, der sagt, gründe dich ganz auf mir, wachse aus mir heraus? Dürften wir das zu irgendeinem Menschen sagen, wenn wir ein bisschen in uns hineingucken? Lebe ganz aus mir und ganz auf mich hin, wo wir doch wissen, was alles in uns drinsteckt nochmal. Ist schon allerhand, wenn wir sagen, verlass dich auf mich halbwegs. Aber zu sagen, lebe ganz aus mir, dann ist man entweder eben verrückt oder abgründig böse oder man ist wirklich nicht bloß ein Mensch. Das ist der Punkt. Und das streicht die Aufklärung. Und Lessing schreibt also ganz ausführlich, 2 oder 3 Mal schreibt er eben, der von Gott erfüllte Lehrer der Völker, und hat das halt so gesehen. Und das geht nicht. Und das verstehe ich nicht. Das, also sowas kann man aber bei Kühn dann auch lesen. Das ist auch Arianer und sagt, nein, Gott ist er natürlich nicht. Tatsächlich muss man näher hingucken, was heißt, der entscheidende Ausdruck ist nämlich auch nicht, im letzten Jahr ist ein Buch von einem amerikanischen Rabbi erschienen, seinen Namen habe ich im Moment wieder natürlich nicht präsent, wo er extra sagt, das Wort Gottessohn ist nichts Besonderes. Das wird von Israel gesagt, das wird von den Königen Israels gesagt und das taucht immer wieder auf. Deswegen sagt das ja auch dann der Hauptmann bei Markus da nach dem Tod Jesu, der war ein Sohn Gottes. Das heißt einfach, er ist ein göttlicher Mensch. Aber hier geht es nicht um den göttlichen Menschen, sondern hier geht es um den menschgewordenen Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Und das drückt sich besser aus im Menschensohn. Jesus spricht von sich immer in der dritten Person Menschensohn, wenn es um diese Texte geht. Der Menschensohn hält das Gericht. Und das ist ein Wort, das bei Daniel auftaucht. Menschensohn. Also man muss sich nicht von dem äußeren Wort täuschen lassen. Gottes Sohn klingt so toll göttlich, aber das ist gar nicht so göttlich. Das sind Menschen, die von Gott geschätzt werden, wenn sie die Bibel lesen. Aber Menschensohn, das ist was Besonderes, wenn ich eben damit den Daniel zitieren will. Und das tut Jesus an entscheidenden Stellen. Er sagt, der Menschensohn wird sagen, ich kenne euch nicht. Der Menschensohn wird dies und dies tun oder so, wo das auftaucht, da redet er von sich. Das muss man nochmal sehen, das hingehört. Und es ist einfach nicht wahr, was seit der Aufklärung auch ein Großteil der Theologen sagen und den Exegeten vor allen Dingen, dass die Vergöttlichung Jesu erst so immer später kommt, immer später oder so. Das ist ganz am Anfang da. Die Paulusbriefe sind das Früheste, was wir haben. Viel früher als die Evangelien. Da ist das niedergelegt. Natürlich nicht zu seinen Lebzeiten, das haben sie nicht kapiert, sondern es gehört schon diese Erfahrung der Auferstehung dazu, ist klar. Aber nicht etwa, dann hat sich das so angesammelt und nach 300 Jahren oder 400 war er dann endlich Gott geworden. Nein. Das stimmt einfach historisch nicht, behaupte ich. Sondern das ist Aufklärung. Und das ist ein Dogma. Also, Christentum, meine zweite Antwort, Christentum ist eine Bekenntnisreligion. Es geht um einen Satz, es gibt einen berühmten Text von Luther, wo er sagt, der Christ liebt die Sätze. Tolle assertionis et tollisti Christianismum. Schaffe die Sätze ab und du hast das Christentum abgeschafft. Der Christ freut sich an den Sätzen, assertionis, sagt er dafür, also Behauptungen. Nein? Bitte?
Ich habe dann noch eine Vermutung mit diesem Dogmen. Es ist zwar so, also Bibliothek hat zum Beispiel geschrieben, dass Nietzsche Christentum, wenn er über Christentum spricht, spricht er immer über das irdische Christentum, dass er bei Christentum nicht in die Theorien nimmt, sondern wie es auf der Erde ist und deswegen versteht er halt das Christentum etwas falsch. Und ich würde vielleicht so verstehen, wenn er über Dogmen spricht, nimmt er halt diese negative Bedeutung von Dogmen, wie es halt einfach von Leuten verwendet wird. Und ich würde das vielleicht so verstehen, dass er spricht von Dogmen, dass diese christlichen Mythen sozusagen, sie werden irgendwie versteinlicht, also dass sie irgendwie für Menschen nichts mehr bedeuten, sondern nur in Texten stehen, dass diese Glauben nicht mehr erlebt werden, dass sie nicht mehr nichts Besonderes bedeuten, sondern einfach aus Büchern gelesen werden. Also ich würde das vielleicht noch so in diese Richtung verstehen.
Das muss man auch nochmal dazu sagen, dass tatsächlich, ja, deswegen habe ich erstmal ja nicht gesagt Dogmenreligion, sondern erstmal gesagt Credo-Religion. Nicht? Also es werden Sachverhalte geglaubt. Glaube heißt, ich glaube jemandem, ich glaube an jemand und ich glaube etwas. Es gibt Leute, die machen einen scharfen Unterschied zwischen etwas glauben und jemandem glauben und reden das bis zu einem Gegensatz sogar heraus. Satzglaube und Vertrauen oder so, sich verlassen auf. Nicht? Tatsächlich gehören diese drei Momente zusammen. Also auf jeden Fall erstmal die beiden, nämlich ich glaube jemandem, ist ganz wichtig. Das ist, religiös ist eine einstellige Sache, ich bin religiös. Das heißt, ich sehe die Tiefe in der Welt und bin davon bewegt oder so, was die Leute heute mehr in der Kunst erfahren als in der Religion zum Teil. Dann aber glauben heißt immer jemandem glauben. Damit bin ich immer schon in einem dialogischen Verhältnis. Es gibt aber nicht ein jemandem glauben, ohne dass ich dem jemand etwas glaube. Deswegen gehört die Sachhaltigkeit auf jeden Fall dazu. Und es gibt nicht bloß den Glauben mit Dativ, sondern auch den Glauben mit Akkusativ. Die sind gar nicht zu trennen, sie sind zu unterscheiden, aber nicht zu trennen. Und dann gibt es noch diese dritte Form, das ist ein Hebraismus. Das gibt es eigentlich im Lateinischen nicht, das hat man aber dann gebildet. Credo in Deum. Ich glaube an Gott, das heißt, ich verlasse mich auf ihn, ich stütze mich auf ihn, ich hoffe auf ihn und alles, was dort hineingehört. Das ist an sich nicht klassisches Latein, da gibt es diesen Ausdruck nicht. Der ist aus dem Hebräischen da noch eingewandert mit, dass das hineingehört. Aber die beiden ersten, jemandem glauben und etwas glauben, das kann man gar nicht auseinanderreißen, sondern nur unterscheiden. Und insofern ist tatsächlich das Christentum im Unterschied zu den anderen beiden Religionen eine Glaubensreligion. Und wenn ich jetzt Glaubenswahrheiten diskutiere, das Geglaubte und das Kläre, dann entstehen dann die einzelnen Dogmen, die für sich selber immer unfertig bleiben und unvollkommen. Die entstehen ja immer aus Konflikten und dann wird ein Konflikt gelöst. Aber es kann durchaus weitergehen. Schmaus hier, der Dogmatiker von früher, ich habe den noch gehört seinerzeit hier in München, der hat gesagt, Dogmen sind Wegweiser. Sie zeigen immer, wie es weitergeht. Sie schließen also Dinge aus dem Rückgang. Ein Dogma kann also nie falsch, als falsch erwiesen werden nach dem Glauben der Christen. Das heißt eben, dass im Heiligen Geist sichergestellt ist, dass die Wahrheit Christi nicht verloren geht. Denn wenn die Wahrheit einfach unter Menschen fällt, dann geht es der Wahrheit so, das ist wieder ein Beispiel von Louis, wie wenn Spielzeug im Kinderzimmer ist. Das erste Spielzeug ist schon am Heiligabend selbst kaputt. Und das andere folgt dann bald. So, irgendwie. Und so würde, also wenn die Wahrheit einfach an die Menschen ausgeliefert würde und das letzte Wort Jesu nur Jesu Wort war und dann nichts mehr und jetzt tun die Menschen damit rum, wäre das längst kaputt in den 2000 Jahren. Deswegen brauchen wir die Trinität, das heißt, der Geist ist der, der dafür sorgt, dass die Kirche als Ganze nicht aus der Wahrheit Jesu Christi fallen kann. Da gibt es schlimme Verkürzungen und Verfehlungen und alles Mögliche, das ist alles wahr, aber sie kann nicht als Ganze aus der Wahrheit Jesu Christi fallen. Das gehört mit, sonst kann ich nicht daran glauben, dass Jesus Christus wirklich das letzte Wort Gottes ist. Daran hängt es. Deswegen gibt es ja auch Leute, die das nicht glauben. Ich habe vor Jahren mit Moon-Leuten zu diskutieren gehabt, so ein ganzes Wochenende. Die sagten, nein, der Moon ist natürlich das letzte Wort. Jesus kann es ja nicht sein, denn der ist ja gekreuzigt worden, der hat ja nicht standgehalten, das ist so wie der Islam auch, der Islam sagt ja auch, der ist natürlich nicht gestorben. Der ist entrückt worden und das war der gar nicht oder so. Ne? Also so sagten das die Moon-Leute. Nicht? Also das kann nicht sein, Jesus ist ja gescheitert, der eigentliche kommt. Wenn ich wirklich glauben will, dass Jesus das letzte Wort Gottes ist, das glauben die Christen, dann muss ich auch an ein Lehramt glauben. Und das tut, welche Form das annimmt, ob das so juristisch durchgefaltet sein muss wie im Römischen, darüber kann man diskutieren. Aber dass es den Beistand des Geistes gibt, das gilt für jede Christlichkeit, auch eine Freikirche, wenn die sich zu dritt zusammensetzen oder viert und beten erst zum Heiligen Geist und lesen dann die Schrift, aber die wissen, dass sie es im Geist lesen und mit dem Geist, das gehört hin. Und deswegen gibt es auch Lehrzuchtverfahren, auch bei der evangelischen Kirche in Deutschland. Das ist doch damals da so ein Mann aus Hamburg, ein Pfarrer, doch verurteilt worden. Der war hier ein halbes Jahr in Garching da an dem Atomei und hat hinterher ein Buch geschrieben, Gott ist eine mathematische Formel. Und da hat auch die Kirche da in Nordelbien, da, oder wie die da heißt, also gesagt, nee, damit kannst du nicht Pfarrer bleiben. Nicht? Das geht nicht. Und genauso war da in Württemberg so eine Frau, die hat das mit dem Menstruationsblut bei der Eucharistie oder so Geschichten, nicht? Wo auch gesagt hat, die kann nicht Pfarrer bleiben. Also es gibt schon auch ein Lehrzuchtverfahren in der evangelischen Kirche. Nicht so rasch und nicht so ausgefeilt, so römisch wie also jetzt bei meiner Kirche da. Nicht? Aber dass das mit dazugehört, dass ich sonst gar nicht sagen kann, nochmals, Jesus Christus ist das letzte Wort, das sollte eigentlich einleuchten. Wie gesagt, niemand muss Christ sein, aber dass, wenn ich jemandem erkläre, was Christentum ist, gehört das dazu, dass ich das dem so sage. Dass das mit besteht, auch wenn das bei einer ganzen Reihe von theologischen Kollegen nicht gesehen wird.
Umzugehen, weil es keine Lehrmeinung gäbe, weil es dieses Lehramt nicht gäbe. Das hat er als Innenminister gesagt. Er hat ganz deutlich auch geholt, wenn wir es mit der christlichen Kirche, auch Protestantismus oder Katholizismus zu tun haben, wissen wir genau, woran wir sind. Da gibt es ein Lehramt, da wird das und das gesagt. Und das ist eben im Islam, gibt es diese verschiedenen Sichtungen und Richtungen. Und das sei die größte Schwierigkeit, für eine Eingliederung überhaupt mit dem
Umzug. Ja, ist es auch. Und dasselbe gilt, ähnliches gilt fürs Judentum.
Und evangelisch auch.
Und jetzt kommt nochmal etwas abgeschwächt, hat die katholische Kirche das Problem mit den evangelischen Kirchen, dass man da auch nicht weiß, mit wem man redet. Also wenn man zum Beispiel, an sich gab es doch mal zum Beispiel so einen Text, auch für diesen Kirchenrat, da im ganzen Weltkirchenrat, da, dass die Trinität dahin gehört, nicht? Und damit also die Göttlichkeit Jesu Christi. Aber wie sieht das in Praxis aus? Nicht? Also da ist da schon der Punkt, das war ja eine Frage auch bei dieser Debatte darüber, wollen wir die Kirchen nennen oder so, wo die Römer das ja eben nicht wollen, nicht? Und sagen, nein, das sind nicht Kirchen, sondern nur kirchliche Formen oder so ähnlich. Und die anderen sagen, wir wollen doch, wo dann Ratzinger sagte, nein, ihr wollt ja gar nicht so Kirche sein, wie wir Kirche sind. Nicht? Warum regt ihr euch eigentlich auf? Nicht? Dass man einfach, das ist halt das Problem mit der Knappheit der Sprache, weil das Wort zugleich politisch verwendet wird. Die Kirchen, die Amtskirche sagen dann manche Leute nochmal, ne, dass man da nochmal gucken muss. Nein. Also der Kern ist wirklich der, Dogma ist damit unvermeidlich. Die Gefahren sind tatsächlich, dass man da so beim sturen Buchstaben bleibt und den Sinn nicht sieht, aber den Buchstaben kann ich nicht streichen. Muss man schon gucken, genau wie wir das Gesetz brauchen. Obwohl auch da manche so reflexartig reagieren, wenn man nur das Wort Gesetz sagt, dann höre ich schon von Theologen gleich den Satz, wir haben ein Gesetz, nach dem Gesetz muss er sterben. Sag ich mal langsam, Gesetze sind nicht bloß dazu, dass jemand da stirbt oder gebraucht werden kann, sondern Gesetze sind da, um den Schwächeren zu schützen. Wie man gesagt, zum Beispiel das Ordensrecht, was macht ein mächtiger Orden, was macht eine einzelne Nonne oder ein einzelner Mönch gegen seinen Orden, wenn es da nicht ein Kirchenrecht gibt. Man muss ja nur ein bisschen Einblick haben in so Dinge, was da zum Teil passiert. Natürlich, wo Menschen sind, menschelt's. Und deswegen brauchen wir natürlich auch ein kirchliches Recht, um Schwache zu schützen gegenüber Stärkeren. Das geschieht in der Kirche, also in der römischen Kirche, insofern zu wenig, als wir bis heute immer noch keine Verwaltungsgerichtsbarkeit haben. Weil keine Revolution stattgefunden hat. Nicht? Haben wir also noch diese absolutistische Lösung, dass der Papst nicht einem Gericht unterstehen kann. Und wie macht man das mit den Schritten vorher? Also fehlt bei uns diese Instanz der wirklichen Gerichtsbarkeit. Und deswegen muss es dann so in so Medienschlachten und öffentliches Anprangern gehen, wie eben beim Limburger Bischof oder so Geschichten. Nicht? Weil wir da keine vernünftige Verwaltungsgerichtsbarkeit haben, wo das ein Stück weit vernünftig, halbwegs vernünftig, unschöne sowas immer, aber geführt werden kann, ohne dass es zu sowas wird, wie eben in diesem Fall. Nicht? Also da sind schon Dinge, die verbessert werden sollten oder müssten. Das räume ich sofort ein. Das ist jetzt, da reden wir jetzt was anderem als vom Dogma, aber ich sehe die Parallele. Also so wie wir also ein Recht brauchen und das eben nicht perfekt ist und Recht auch seine Gefahren hat, das wissen wir ja in unserer Rechtsbarkeit. Recht haben und Recht kriegen sind zwei verschiedene Dinge. Und das gilt natürlich auch nochmal bei den Dogmenausformulierungen, wie eben dieses Beispiel Père de Lubac zeigt, nochmal mit seinem Surnaturel, nicht? Dass er erstmal tatsächlich da verurteilt wird und seine, das alles verliert, seine Möglichkeiten verliert und so, bis er dann doch noch wieder rehabilitiert wird. Er hätte ja auch vorher schon sterben können. Ja, bitte.
Was ist denn beim Lübeck aus diesem Limbus geworden?
Der von dem Limbus ist ja auch inzwischen rumgelaufen, dass wir davon nicht mehr reden sollen.
Also es gibt ihn noch, warum man spricht?
Ja, also man sagt eben, das ist eine Theorie, die eigentlich... Das, so ist das, wenn so etwas so lange da war, tut sich natürlich Rom schwer, einfach zu sagen, das ist einfach Quatsch oder falsch. Ne? Also sagen die erstmal, das tun wir auf Seite.
Also ich entsinne mich nur diffus, dass jemand mal Ratzinger gefragt hat, gibt es den jetzt oder gibt es den nicht? Und Ratzinger so sinngemäß geantwortet, naja, so geben tut es ihn schon, aber ich lege mich jetzt nicht fest.
Das sollte mich nicht wundern, weil das ist halt so der Sprachgebrauch, den Jarana auch dann so verwendet hat so auf dieser Ebene. Leute, die da etwas Forscher sind, die sagen dann, das ist Sklavensprache, nicht? Der Jarana sagt immer, man muss auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Leute oder so. Es war, man hat schon in der Art, wie man das gesagt hat, zum Teil Fehler gemacht. Ich entsinne mich an einen rührenden Gefängnispfarrer. Wir hatten damals in St. Georgen, als ich dorthin kam, 71 bin ich da hingekommen, gab es noch so die Einrichtung des Kontaktstudiums, dass also Geistliche einigermaßen in regelmäßigen Abständen Vorträge und Vorlesungen bekamen, so über den neueren Stand der Theologie oder so etwas, was so war. Und da kamen eine ganze Reihe Leute damals dann von denen, aufgrund dieses ganzen Umbruches, der dann da kam und war. Und wo dann so ein Gefängnisfahrer wirklich sagte, ja, wenn ich das so alles höre und was so die Professoren da alle erzählen, die Frage ist, kann ich denn, können Sie mir denn sagen, ob ich überhaupt noch in den Himmel kommen kann mit meinem alten Glauben da oder so, nicht? Dem habe ich dann schon gesagt, also hören Sie mal, also das sind Profs, na lassen Sie die doch reden. Das ist es doch nicht, nicht? Sondern das, manche sind ein bisschen anders ausgedrückt. Und, nee, das war dem wirklich, ich war ganz gerührt.
Muss man heute aber auch sagen.
Und zum Teil ist es ja aber so, dass es ja wirklich nicht geht, was da gesagt wird.
Also nicht? Ich würde auch sagen, ich habe hier erst mit dabei, ich höre Fundamentaltheologie und ich würde sagen, wenn ich aus dieser Vorlesung rausgehe, bin ich überzeugter Agnostik. Also
stimmt schon. Naja.
Absolut.
Nee, das wissen wir auch voneinander. Also wir kennen uns ja und schätzen uns, der Fundamentaltheologe. Mein Sohn hat ja bei ihm also promoviert, nicht? Also damals in Mainz war er sein Assistent. Also da ist schon so eine Verbindung da auf der menschlichen Ebene. Aber dass wir da in der Sache ganz anders denken, das ist uns beiden sehr bewusst. Das ist ganz klar. Das ist ganz wirklich merkwürdig, was da eigentlich noch übrig bleibt auf dieser Schiene, so ganz geprägt von eben dieser analytischen Philosophie, die inzwischen die Metaphysik wiederentdeckt. Aber es ist noch nicht so weit, das dauert noch eine Weile, wird noch dauern, auf diesem Weg von diesem totalen Wiener Kreis, dass das alles Unsinn sei, da ist man ja schon lange weg, nicht? Aber da sind noch ein paar Schritte zu tun, sehe ich genauso. Also das muss man schon sehen, dass ich machen muss, wenn man dann zu sehr jetzt an diesem Buchstaben klebt, also dann, was heißt das und wie ist das zu nehmen, dass manches eben, so wie ich mich eben verbessert habe, auch da gibt es jetzt wieder nicht bloß Widersprüche, sondern zum Teil sind es wirklich Gegensätze. Und bei den Gegensätzen, erinnern Sie sich ja noch, hatte ich ja davon gesprochen, das ist ein Widerspruch, wenn es so direkt einander entgegengesetzt ist, Kontradiktion. Schwarz, nicht schwarz. Dann gibt es also diese einfache Form, dass man selber seine Perspektive hat und der andere hat seine Perspektive und die bringt man nicht auf einen Nenner, aber man kann sich gegenseitig ergänzen. Das gilt schon für die Christologien im Neuen Testament. Da haben sie die Synoptiker und sie haben Johannes und Paulus. Und die können sie nicht einfach auf einen Nenner bringen in dem Sinn. Sondern das sind so Dinge, sie haben es wiederholt sich dann nochmal bei dem Christus der Benediktiner, dem Christus der Franziskaner, dem Christus der Jesuiten oder so, den sie auch nicht einfach zusammenrühren können, sondern das sind verschiedene Spiritualitäten mit ihrem Reichtum und die sich da bereichern und die man nicht zurückführen sollte auf den gemeinsamen Nenner, den wir deswegen ja fälschlich auch immer den kleinsten gemeinsamen nennen, obwohl wir den größten meinen und suchen, nicht? Das ist ja der Punkt. Aber weil da so viel verloren geht beim gemeinsamen Nenner, muss man hier die Fülle zusammenzählen und nicht also da so diesen gemeinsamen Nenner suchen. Mein Beispiel war ja immer 8 und 12. Nicht? Von 8 und 12 ist der kleinste gemeinsame Nenner, wie wir immer fälschlich sagen, die 1. Und wenn Sie die 1 nicht wollen, dann ist es die 2. In Wirklichkeit ist es aber die 4. Die 4 ist der größte gemeinsame Nenner. Aber wobei der 4 aber so viel verloren geht gegenüber 8 und 12, dass ich mich nicht wundere, dass wir uns angewöhnt haben zu sagen, kleinste gemeinsame Nenner. Nur ist es falsch. Es gibt das kleinste gemeinsame Vielfache, das ist hier 24. Das sucht die Mathematik. Das kleinste gemeinsame Vielfache und den kleinsten gemeinsamen Nenner, den größten gemeinsamen Nenner, und das ist die 4. Das ist das, was die Mathematik sucht. Und wir haben umgangssprachlich daraus, ich auch bis vor 3 Jahren oder 4 Jahren, diesen Fehler gemacht und sagen, reden vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Der ist aber nicht gemeint, weil auch der größte so viel verliert. Deswegen mache ich mir nicht einen Extrakt aus Benediktinern, Franziskanern oder sonst wie, sondern bin eben in einer Spiritualität beheimatet und nehme aus anderen dann noch Dinge mit heraus, die mit hineinkommen. Das ist dann sehr wohl möglich oder sinnvoll. Also, das ist der Punkt. Und dann hatte ich ja den dritten Punkt und den habe ich versucht so zu malen, wo ich es, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht sagen kann, es ist ein Widerspruch, aber wo ich es auch nicht irgendwie zusammenbringe, hier bringe ich es nicht zusammen, deswegen nenne ich das unvereinbar. Und unvereinbar ist nicht dasselbe wie widersprüchlich. Wir müssen mit Unvereinbarkeiten leben. Aber mit Widerspruch darf niemand leben. Mit Unvereinbarkeiten leben wir in allen möglichen Enden. Wir haben ein Thema heute Morgen erörtert, als wir angefangen haben, Leib und Seele. Kriegt niemand zusammen. Wir haben alles durchgespielt. Alle möglichen Arten von Dualismen und Monismen und Parallelismen oder so, das kann man in jeder Philosophiegeschichte nachlesen, wenn man will. Nichts ist zufriedenstellend. Wir kriegen es nicht richtig hin. Also, es gibt zweierlei Unvereinbarkeitssorten. Das eine ist die Unvereinbarkeitssorte im Verstehen von Glaubensgeheimnissen. Ein Gott, drei Personen. Wer kann das denken? Wenn er nur abwehren kann, den Versuch, einen Widerspruch nachzuweisen. Aber zusammen kriegt es niemand. Und dann gibt es die Unvereinbarkeiten von verschiedenen Standpunkten. Auch die kriegt man nicht zusammen. Ohne dass man sagen kann, der andere liegt falsch. Und das gibt es zum Teil schon, behaupte ich ja, zwischen den Geschlechtern. Das ist einfach eine andere Art der Logik zwischen Männern und Frauen. Und das, so etwas hineingehört, wo man nicht sagen kann, Widerspruch, sondern Gegensatz, aber nicht ein Gegensatz, den man da so verstehen kann und aufbauen kann, einfache polare Gegensätze, sondern die in Unvereinbarkeit bleiben.
Ja, das zeigt doch im Prinzip die ganze Geschichte.
So ist es.
Wie kompliziert das eben ist.
Genau.
Und jetzt soll jemand herausfinden, was ist denn ein gottgefälliges Leben?
So ist es.
Da muss ich doch auf jede Individualseele eingehen, weil sonst liege ich ja schon schiefer, als wenn ich es nicht tue.
Genau so. Und deswegen wird es da konkret. Und deswegen braucht man eben dafür auch einen geistlichen Begleiter. Und der muss offen sein und der muss lernen, das ist einer der Hauptpunkte, der Ignatius den Leuten einschärft, du musst dich verhalten wie eine Waage. Du hast den anderen nicht in deine Richtung zu ziehen. Sagt ein Exerzitienbegleiter. Bloß weil du im Orden bist, darfst du dem nicht einreden, er sollte in den Orden gehen, zum Beispiel. Oder so etwas, sondern du musst völlig unbeweglich, also ganz leicht bleiben und sehen, was sich in dem Menschen tut im anderen. Das soll er dir ja auch erzählen. Wenn sich nichts tut in Exerzitien, funktioniert es nicht richtig. Sondern der muss in Aufruhr kommen in sich und in das Gegeneinander der Stimmen und der Suchen, wo soll ich eigentlich hin oder wo will ich hin? Und dann darf man ihn überhaupt nicht da jetzt schieben oder zerren in diesen individuellen Dingen, sondern hier kommt es nur darauf an, ihn so in die Offenheit zu bringen, dass er hört, was Gott von ihm will. Dem dienen die ganzen Meditationen über das Leben Jesu in der ersten Woche, also dieses Bedenken mit der eigenen Sündhaftigkeit und den eigenen Fehlern und so all dem. In der zweiten Woche das Leben Jesu nur, dann die ganze dritte Woche das Leiden und dann die vierte Woche die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das alles, um eben in diese Offenheit zu kommen, dass man sagt, ich will heraushören, was Gott von mir will. Und zwar nur von mir. Und da liebe ich ja dieses Wort von Wittgenstein dann, du kannst Gott nur hören, wenn du selbst der Angeredete bist. Und habe dann drunter geschrieben als Motto da in einem meiner Bücher dann, aber ich kann einen Hörenden sehen. Ich kann jemanden sehen, der hört. Und das ist natürlich auch eine Hilfe, nochmal eine Unterstützung. Aber wirklich ihn hören kann ich nur, wo ich der Angeredete bin. Und deswegen kann dann anderer nicht für den anderen mitreden. Er kann Dinge vorlegen, er kann ihm natürlich sagen, es gibt Dinge, die sind klar, weil sie für alle gelten. Zum Beispiel, dass man nicht töten soll, dass man nicht betrügen soll und dergleichen. Aber es gibt andere Dinge, die nur individuell sind. Und da muss man am schärfsten aufpassen, dass man den anderen nicht da einwickelt oder so oder beeinflusst. Sondern dass man hier wirklich ihm hilft, ganz offen zu werden für das, was dann an ihn als Ruf ergeht. Das war.
Sie sind der Waage sehr wichtig, denn einerseits mag es sicherlich sein, dass so manche unentdeckte, nicht gelebte Berufung halt existiert. Umgekehrt habe ich auch gelegentlich mal den Eindruck, dass manche Priester bei Exerzitien schon auch sehr schnell mit vermeintlichen Berufungen bei der Hand sind, wo ich sage, jetzt erstmal Vorsicht, Vorsicht.
Sie haben völlig recht, ja. Ich habe auch solche Leute begleitet, auch, ja, ja, auch bei den Seminaristen. Einen habe ich besonders vor Augen, der dann tatsächlich den Mut gefunden hat, kommt nochmal vom Dorf, das ist nochmal belastender, dass er tatsächlich sich hat zurückstellen lassen, erstmal für ein Jahr, weil er sagt, ich weiß nicht, das hat, gut, die Mutter hat das so gesagt und überhaupt und so, und ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder so. Und tatsächlich hat er es dann auch nicht gemacht und ist jetzt also toll, also auch guter Christ und allem, verheiratet, Kinder, Direktor einer Schule, also ist alles bestens. Aber eben dieser Schritt, den tun, wenn man da eigentlich so auf diese Schiene gesetzt worden ist, aus dem Dorf, ja, die erwarten eigentlich, denken die, jetzt muss ja die Primitz kommen und so, und dann sagt er, nein, also erstmal nicht, das war schon schwer. Und das ist ganz wichtig, was Sie ansprechen. Das ist wirklich eine Gefahr. Man muss auch wecken, man muss auch werben dürfen. Und das ist schon ein Punkt, dass leider viele Priester zu wenig glücklich selber in ihrem Beruf sind, sodass sie es dann nicht weitergeben können. Das ist leider sehr häufig, das ist ein Punkt, den Greshage extra angesprochen hat in seinem großartigen Buch, das inzwischen, ich weiß nicht, wie viel Auflage da ist, also das Priestersein heute, wo er das extra anspricht, dass überzeugte Priester natürlich dann auch ausstrahlen, dass auch anderen einfallen könnte, ich könnte vielleicht gerufen sein. Aber dass man da in keiner Form darf man natürlich schieben oder so, das ist wirklich ungut. Das ist richtig. Ja, jetzt wieder zurück zu unserem Nietzsche, glaube ich. An sich waren wir die ganze Zeit dabei. Wir sind also bei diesem Text gewesen, bei diesem ersten 4, also 4, 2, 66. Nicht? Das mit dem süßesten Weib von bitterem.
Sag doch mal, wenn die Christen erlöst wären, müssten sie so aussehen.
So aussehen. Das ist ein berühmter Satz von ihm und da ist ja auch was dran. Auf der anderen Seite habe ich immer auch nochmal dagegen gehalten. Ja, eben. So ist es, der sollte wirklich das sehen, hat auch irgendwann auch ja der jetzige Papst schon mal gesagt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer dazu gesagt, wer weiß, wovon er erlöst worden ist und um welchen Preis und wie wenig er selber dieser Erlösung entspricht bis jetzt, dann kann man auch verstehen, dass man also nicht so voll so rundum erlöst erscheint. Also ich habe das auch manchmal gesagt bei einer Reihe so dieser neuen Bewegungen, die vor allen Dingen immer Loblieder singen oder so, wo ich sage, es kann auch durchaus, sollte da auch mal was vorkommen mit Anfechtung, mit Reueschmerz, mit dem Spät habe ich dich geliebt, ewige Schönheit, wie das der Augustinus schreibt in den Confessiones, das sollte man auch nicht vergessen. Und das Traurigwerden des Petrus, also im Gespräch mit Jesus da am See Genezareth. Also ich widerspreche nicht einfach dem Nietzsche, aber ich sage, bitte denk an die andere Seite auch. Das hat man sonst übertrieben, also bei den, da gab es ja vor vor 2 Jahren, wir haben jetzt schon wieder ein neues Jahr, also jetzt sind es jetzt schon wieder vor 2 Jahren, gab es im Mainzer Museum, Dommuseum, eine sehr schöne Ausstellung über das Lachen. Lachen und Lächeln, das hieß, ich glaube, irgendwie himmlisches Lächeln und teuflisches Lachen oder so ähnlich. Weil nach den Kirchen, nach den Vätern, den Mönchsvätern und den Kirchenvätern darf man nicht lachen. Das haben sie ja noch mal im Namen der Rose noch, nicht? Wo das auch darum geht, man darf nicht lachen, das darf nicht sein. Wo das immer wieder formuliert worden ist von den Wüstenvätern. Das Leben ist so schrecklich ernst und wir kommen vielleicht alle in die Hölle und Jesus ist für uns gestorben, wie kannst du auch nur irgendwann lachen? Das gibt es so als christliche Tradition, überhaupt nicht. Jesus hatte keinen Humor, dabei ist das überhaupt nicht wahr, natürlich hatte der Humor. Wenn er zum Beispiel sagt, man soll immerfort beten und bringt dann als Beispiel erstmal einen Freund, der da sagt, die Kinder schlafen schon und ich will nicht, aber der andere bumpert immer noch an die Tür. Ne? Und dann bringt er sogar einen ungerechten Richter. Wenn ich das gemacht hätte, kriegte ich sicher Ärger mit Rom. Nicht? Das ist ein ungerechter Richter, der dann einfach nachgibt, weil er sagt, die Frau springt mir demnächst ins Gesicht, also will ich ihr doch jetzt also ihr Recht geben. Sowas erzählt er als Beispiele fürs Beten. Nicht? Also wenn das nicht humorvoll ist. Nicht? Oder wenn er sagt, dass für einen Sünder, der sich bekehrt, mehr Freude im Himmel ist als für 1000 Gerechte, wo sollen denn da 1000 Gerechte herkommen? Der einzige Gerechte ist er. Also das muss man alles also noch mal merken und sehen. Man kann da manche Texte gar nicht verstehen, wenn man nicht den Humor mitsieht. Einmal habe ich das im Film sehr schön gesehen. Es gibt nämlich einen Film von dem Milchstraße von dem, wie heißt der Spanier?
Buñuel.
Ja, ne? Und der, diese, also, ne, Buñuel, ja, Buñuel. Ne? Und da kommt also Jesus vor und erzählt das Gleichnis vom ungerechten Verwalter auf der Hochzeit von Kana, lachend. Das ist dieser Gleichnis, wo dieser Verwalter sagt, ja, wie viel schuldest du meinem Herrn? 50 Malter Weizen, schreib 30. Nicht? Und dem anderen, so macht er das nicht. Und dann heißt es, und Jesus lobte diesen Verwalter, weil er sagt, die Kinder der Welt sind klüger in ihren Sachen als die meisten Kinder des Lichtes in den ihren. Nicht? Also der natürlich hatte der Humor. Humor ist nicht das Höchste. Am Kreuz hat nichts mehr mit Humor zu tun. Das ist ja wirklich klar. Nicht? Aber dass Humor da hineingehört, natürlich. Aber das ist so eine Tradition, dass man da immer so feierlich zu sein hat oder so. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und deswegen hat der Nietzsche recht mit dem Wort, aber er hat eben nicht ganz recht, sondern es gibt auch Gründe, wo man wirklich bekümmert sein müsste und das mitsieht. Und zwar in erster Linie für sich selbst, genau wie das mit dem Verändern so ist. Nicht? Was die Mutter Teresa ja gesagt hat, natürlich muss die Welt geändert werden, aber anfangen müssen wir damit bei dir und mir.
Aber man muss ja schon sehen, dass doch diese ganzen Anfänge der Berichte über Jesus Christus, dass da dieses Antichristliche in seiner Zeit, also praktisch, es ist vielleicht indirekt ganz viel auch zu der damaligen Verfassung der Priester,
ja, natürlich,
bei den alten Juden gesagt,
ja, klar.
Wer das nicht sieht. Und dann natürlich, wie leicht es kommt, dass man gerade an so verantwortlicher Stelle dann so wird, wie die waren. Ich meine, wenn man tippt, wie heißt er, Josephus Flavius?
Ja, eben.
Der geht da drauf ein.
Ja, natürlich. Und also das kann man soziologisch zeigen, die ganzen Probleme einer solchen Kaste oder so einfach, das, natürlich, das wissen an sich die Priester auch und die vernünftigen Priester, Seelsorger versuchen das natürlich denen auch klar zu machen. Aber das ist einfach so ein starker Druck, der zum Teil ja auch von den Laien selber ausging. Es sind ja nicht bloß die selber, sondern das ist so ein Gegenseitig. Die einen wollen sich gern unterwerfen, so wie das eben der Dostojewski da darstellt in der Geschichte vom Großinquisitor. Nicht? Wo der Großinquisitor zu Jesus sagt, wir haben die Leute ja nicht gezwungen, sondern die haben ja die machen ja mit Begeisterung mit.
Ja, aber warum lassen sie sich nicht beschenken? Weil
so ist es.
Ist ja der Job, ich nenne es
ja,
mal
genauso. Ja.
Ist ja so schwierig.
So ist es.
Nicht zu leisten vermag.
Genau so.
Also ich habe fortwährend die Möglichkeit, diese selbst angesprochene Selbsttranszendenz, von der auch Nietzsche spricht,
ja.
Spricht und
genau so.
Hat sich eine wunderbare Arbeit von daher gesehen.
Sie haben völlig recht. Ist so. Aber so sind eben wir Menschen und da muss man sich dann auch wieder nicht wundern. Deswegen beten wir ja auch für die immer noch mal, noch sogar mehr als für uns noch mal. Nicht? Also, nicht? Das gehört da hinein. Und dann lassen wir das mit dem süßen Weib weg, denn das gilt natürlich genauso, wenn man da jetzt den süßesten Mann hinschreibt oder so. Nicht? Das spielt also keine Rolle, aber dass tatsächlich der Mensch das Versprechen nicht selber hält, das er darstellt, nicht? Das ist einfach gewusst. Das heißt also, wenn ich die Sprache der Verliebtheit nehme, dann ist die objektiv gesprochen natürlich Götzendienst. Na klar, nicht? Dein ist mein ganzes Herz, ohne dich kann ich nicht leben und wie das da alles heißt, nicht? Das stimmt natürlich alles nicht. Das kann man also gleich schon stehen lassen. Das nächste ist dann wieder Wille zum Leben. Ich fand an seiner Stelle immer nur Wille zur Macht. Das ist eben die Frage, ob das so stimmt. Ich meine, dass hier Dostojewski tiefer blickt. Wenn er sagt, es gibt eben die Liebe zum Leben, auch jenseits der Macht. Ich denke ja vor allen Dingen an wie heißt es, Schuld und Sühne, also heute heißt es also Verbrechen und Strafe, ja, beim Dostojewski, wo es genau darum geht. Und es geht nochmal im Gespräch auch zwischen den Brüdern, zwischen Iwan und Aljoscha darum, dass Aljoscha zu dem Iwan sagt, du musst erst das Leben lieben und dann wirst du auch seinen Sinn erkennen. Und in dem in Verbrechen und Strafe ist davon die Rede, dass wenn man 2000 Jahre in der Finsternis auf einer Bergspitze steht, wo man nur mit den Füßen stehen kann und dann stürmt der Wind und alles ist so da und dunkel, lieber so als gar nicht sein. Das hat, schreibt Dostojewski nach so seiner eigenen Erfahrung mit der Scheinhinrichtung da auf dem Moskauer Platz und mit den Jahren dann im Totenhaus, wie er das genannt hat, nicht in Sibirien. Er sagt, das Leben als solches, ich gebe frank und frei zu, ich kann das nicht richtig nachvollziehen. Ich gebe es nur einfach wieder, weil ich es dort gelesen habe und weil ich es dem Dostojewski abnehme. Dass er wirklich sagt hier, dass das Leben als solches, das ist es einfach in sich schon wert, auch unter diesen Umständen. Da ist nicht von Macht die Rede. Will nur einfach dort stehen und leben, statt nicht zu leben. Gebe ich einfach nur weiter, mit dem ehrlichen Anhang, dass ich das nicht richtig nachvollziehen kann für mich persönlich. Aber das, ich sehe, dass es also jemand gibt, der das so sieht. Und deswegen, weil das öfter bei ihm auftaucht, das hat er nicht bloß in die Figuren so hineingeredet, sondern das ist ein Gedanke, der zu ihm gehört, irgendwie mit diesem Rang des Lebens. Da steckt dahinter der Gedanke, dass tatsächlich der Wille das Entscheidende ist, also dass das sich behaupten, das ist die Neuzeit. Die Neuzeit sagt, mit Spinoza gesagt, der Conatus entis ist esse suum conservare. Also man will diese erste Neigung, die eigentliche Tätigkeit alles Seienden ist, sich zu behaupten. Diese Selbstbehauptung in der Welt. Und diese Behauptung, da die Welt immer ein Gegeneinander von Kräften ist und Stößen, kann ich nur mich behaupten, wenn ich immer Gegendruck ausübe. Wenn ich also mehr will, ich kann den Status nur halten, wenn ich immer gegen mehr als den Status will. Ich kann also, so wie wenn ich also gegen den Strom rudere, um schon an der Stelle zu bleiben, muss ich gegenrudern. Das ist gemeint. Und das nennt er dann Wille zur Macht. Also da die Drücke immer so sind, wenn ich nicht gegendrücke, werde ich schon weggeschoben. Ich muss also immer dagegen drücken, als wollte ich mich ausweiten, um festzuhalten, was ich festhalte. Das ist sein Gedanke, dass der eigentlich hingehört im Leben und in all dem. Also ich kann den Status nur halten, wenn ich immer ein Mehr will. Und das macht das Leben so mühsam und so anstrengend. Man kann sich eigentlich nicht entspannen, dann verliert man eigentlich schon was. Also wenn ich im Urlaub mache als Unternehmer, dann verdiene ich nichts. Ich muss also sehen, dass ich da vorher Rücklagen habe, von denen ich dann leben kann. oder so. Nicht, dass man also gucken kann, ich bin eigentlich immer im Einsatz oder so drin. Und das meint er, das gehört hin, also es geht nicht einfach um das Leben, sondern es geht um diesen Einsatz, während ich meine, da ist was dran. Sie sehen ja auch, wie ich schildere, ich meine, da ist wirklich was dran, aber es stimmt nicht ganz als letztes Wort. Deswegen meine ich, wäre dieser Gedanke, den ich von Dostojewski hier eingebracht habe, nochmal ganz wichtig an der Stelle auch, dass das Leben als solches nochmal auch zählt und gilt und man nicht sagen kann, das gibt es nicht. Das hängt
die ganze Lebensphilosophie.
So ist es. Genau. Die entwirft das er selber, da kommt natürlich auch seine Situation hinein mit seiner Krankheit, gegen die er mal ankämpfen muss oder so, die Geschichten. Da steckt ja da drin, dass er Normalität eigentlich nur als erkämpfte oder eben Gnade hat mal für eine Woche geschenkt oder so ähnlich. Also, für Nietzsche persönlich.
Bei Nietzsche, ja, also würde ich schon auch einen Entwicklungsschritt sehen, weil ich meine, das Leben in seiner Fülle zu erfassen, das braucht in der Entwicklung erstmal eine Mächtigkeit, um überhaupt dahin zu kommen.
So ist es, so ist es.
Ganz einfach, Dostojewski steht jetzt da,
ja.
Und
was hat er dafür getan? Ganz richtig.
Ja. Und dann wird
ja, ne? So ist es, ne? Ja. Was hat er getan und vor allen Dingen, was hat er durchgemacht? Also ich bin ja immer beim Medium, nicht? Nicht bloß aktiv und passiv, sondern das Medium. Das heißt also, was dulden und nicht bloß leiden.
Wir sehen ja, wie leicht uns schon das Leben, also uns, sage ich jetzt, entwischt.
So ist es, ja.
Wer dem Augenblick nicht gerecht werden, das lässt sich, da wird eigentlich viel zu wenig drüber gearbeitet.
Ja.
Dass man sieht, wir können den Augenblick auch nicht erfassen, nicht um ihn festzuhalten,
um überhaupt ihm gerecht zu werden. Genau das. Ja, ja. Eben, meine saloppe Formel heißt ja, halb sind wir in den Kränkungen von gestern und halb in den Sorgen für morgen und der Rest ist dann für die Gegenwart.
Ja, das ist eben
zu wenig. Ja, eben. Eben. Das ist zu wenig. Genau so. Das steckt also so drin. Nicht? Ist so. Ja, schönen Dank. Das wäre es. Wir haben also noch einmal treffen wir uns noch in diesem Semester, in 14 Tagen. Sie bitte ich, den Bögen wieder hier abzugeben und Sie sind wieder so lieb und werfen das oben ein. Ne?
Also ich
bringe
das nächste Mal mit. Ich schaue
nein,
mal
ach so.
Rein und dann kommen wir das nächste Mal machen.
Gut. Ah ja, ah ja. Also ich muss nicht sofort wegstürzen. Also ich kann es auch. Okay, gut, machen wir es so. Ja. Mhm. Okay.